Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin und Unternehmerin. Unser Ziel ist es, dir und Ihnen die Welt der Finanzen und alles, was damit zu tun hat, näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und Eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute geht es um Finanzen im weiteren Sinne, wichtig für die Absicherung. Ja, heute sitzen wir also wieder zusammen. Vera Feigl ist hier bei mir. Ich freue mich sehr, dass wir eine weitere Folge heute aufnehmen können. Diesmal geht es um das Thema Immobilie und zwar ganz speziell um das Thema, wenn ich eine Immobilie besitze, in der ich eben, also ich habe sie mir gekauft, weil ich da drin selber wohnen möchte. Wir nennen das die selbstgenutzte Immobilie oder auch als Familiensitz. Genau, das soll heute unser Thema sein. Herzlich willkommen, Vera Feigl von der Familienkanzlei im Alstertal.
Hallo Frau, vielen Dank, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Ja, das Thema Immobilie in der Beratung spielt bei uns immer wieder eine große Rolle. Deswegen finde ich das ganz spannend, wenn wir da mal drauf eingehen und die Schnittstelle nutzen, die Sie in der Beratung haben, was Familienvermögen als Aufbau angeht und das, was ich so dazu erlebe.
Richtig. Und wir haben gesagt, wir wollen uns heute erstmal fokussieren auf das Thema, ja, Familienwohnheim, selbstgenutzte Immobilie. Also ich erwerbe die Immobilie individuell oder auch als Paar, um da drin eben zu wohnen, versus eine Immobilie zur Kapitalanlage, sei es eine Eigentumswohnung oder sogar ein Zinshaus mit mehreren Wohnungen. Das Thema ist eben anders und auch komplex, sodass wir jetzt erstmal mit diesem einen Thema für hier und heute anfangen wollen, haben wir gesagt.
Genau, das Thema Immobilie betrifft ja durchaus verschiedene Rechtsgebiete und hat Wechselwirkungen in die verschiedenen Rechtsgebiete vom Familienrecht, Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht. Das ist durchaus übergreifend und daher sehr komplex. Und die selbstgenutzte Immobilie, dieses Familienwohnheim, das sogenannte, hat eben nochmal spezielle Punkte, sodass ich das auch sinnvoll finde, wenn wir das trennen und man dann auf die Zinshäuser dann nochmal gelegentlich zurückkommt.
Genau, also es geht halt darum, dass man da drin wohnt. Kommt ein bisschen drauf an, wie die individuelle Situation ist und was auch für ein Ziel verfolgt wird. Ist es auch ein Teil der Altersvorsorge oder der Vermögensvorsorge? Natürlich in erster Linie geht es ja erstmal darum, dass man da drin wohnt und damit den Wohnbedarf eben deckt. Und insofern ist eben die Frage, was sind denn die primären Themen, über die wir da in diesem Zusammenhang heute sprechen sollten?
Genau, also die Familien, das Familienwohnheim ist vor allem ja auch emotional ganz anders zu betrachten als ein Zinshaus, weil es ja das Nest sozusagen der Familie ist, des Paares, der Familie, der Kinder. In der intakten Ehe würde ich das erstmal betrachten und dann im Trennungs- und Scheidungsfall und dann mal schauen, welche verschiedenen Punkte man dazu beachten hat, was so die typischen Themen dazu sind. Erstmal in der intakten Ehe, da ist erstmal egal, ob das Familienwohnheim neu erworben worden ist von beiden Partnern oder einer das mit in die Ehe gebracht hat, dient, wie Sie sagten, ja erstmal darin, dass die Familie drin wohnt. Und insofern ist man sich in der Regel auch darüber einig, dass die Anschaffungskosten, Darlehenskosten, die da eventuell zu leisten sind oder auch Erhaltungskosten und Nebenkosten aus dem Familieneinkommen gedeckt werden. Denn es dient ja dem Wohnzweck. Das ist ja unmittelbare Zweckverfolgung, die man dabei erreicht.
Genau, in dem Zusammenhang wäre vielleicht noch ganz interessant zu verweisen auf die Folge, die wir kürzlich mal aufgenommen haben zum Thema Güterstand bzw. Ehevertrag, dass da eben solche Themen eben auch eine Rolle spielen, wer zahlt wie viel und so weiter. Richtig. Worauf wir natürlich hier und heute jetzt nicht eingehen werden. Wer da das noch nicht gehört hat, sollte sich das einfach nochmal überhaupt mal anhören. Wir verlinken das unten in den Notizen zur Folge.
Genau, ein wichtiger Hinweis für diese Schnittstelle. Worauf ich jetzt hier nochmal hinweisen möchte, auch in der intakten Ehe schon, wo wir jetzt erstmal, was die Unterhaltungskosten nicht so viel nehmen, nicht so viele Regelungsbedarf haben normalerweise, ist schon mal eine Vollmachtsregelung. Da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, zu General- und Vorsorgevollmachten. Mhm. Da würde ich in dem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, denn gerade bei der Immobilie sollte man schauen, dass beide Ehepartner oder Lebenspartner handlungsfähig sind und da Vollmachten auch für die dahinter dahinterliegenden Bankdarlehen, die da eventuell sind oder für einen eventuell notwendigen Verkauf vorliegen.
Genau, da erinnere ich dran, dass Sie sogar schon mal gesagt haben, dass es auch ganz wichtig ist, dass so eine Vollmacht notariell dokumentiert ist. Denn im Fall von der Immobilie ist man nur handlungsfähig, wenn das tatsächlich eine notariell beurkundete Vollmacht ist, richtig?
So ist das insbesondere auch, wenn da Darlehen dahinter stehen oder wenn die Immobilie verkauft werden soll, kann man dieses Ziel nicht erreichen, wenn man die notarielle Vollmacht nicht hat. Dann müsste man Gerichte wieder einschalten, was sehr, sehr langwierig und schwierig letztendlich ist und eine zusätzliche Belastung für diesen Fall. Man macht das ja dann in der Regel nicht freiwillig, sondern es ist irgendwas dem anderen passiert, der ist nicht handlungsfähig gerade, dann hat man eine zusätzliche Belastung. Das Gleiche gilt auch im Fall, dass ein Ehepartner vorher versterben würde. Man hat minderjährige Kinder in der Erbengemeinschaft. Also da sollte man sich auch vorher überlegen, wie man diese Situation testamentarisch vielleicht auch regeln möchte, um da entsprechende Schwierigkeiten zu vermeiden. Das wäre dann auch nochmal ein eigenes Thema, wo wir nochmal darauf eingehen können. Aber möchte ich schon mal darauf hinweisen.
Dass das eben wichtig ist zu regeln in dem Fall, also speziell jetzt bei den minderjährigen Kindern, das ist sehr wesentlich, der Aspekt. Vielleicht noch ein kurzer Exkurs zum Thema, wir hatten ja auch noch eine Folge, was ist denn, wenn man nicht verheiratet ist und zusammenlebt und auch zusammen eine Immobilie eben erwirbt. Da habe ich von einigen Paaren auch schon gehört, also beziehungsweise auch verheirateten Paaren, dass eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts eben gegründet wird, was ja auch steuerliche Vorteile eben haben kann, die ja jetzt mittlerweile auch eingetragen werden muss. Also speziell, wenn es um Immobilienvermögen geht, ist das was, was Sie empfehlen würden zu dem Thema?
Das kommt ganz drauf an, muss man sich sehr individuell anschauen. Der GbR-Vertrag ermöglicht wieder, also die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, diese Gesellschaft auszugestalten, wenn Ehepartner oder Lebenspartner eine Immobilie kaufen und nichts regeln, haben sie automatisch eine Bruchteilsgemeinschaft. Auch das ist gesetzlich geregelt. Ansonsten kann man eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründen und würde dazu dann einen Gesellschaftsvertrag machen können, in dem man bestimmte Auseinandersetzungsregelungen trifft, Verwaltungsregelungen. Das muss man sich genau ansehen, weil es manchmal auch dazu führt, dass die Situation einfach überstrapaziert wird, dass es verkompliziert wird. Deswegen muss man sich es ansehen, ob man dazu raten kann.
Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie hoch praktisch das Vermögen ist, was in so einer Immobilie dann steckt. Wenn es das ein Familienhaus im Wert von mehreren Millionen irgendwo ist, ist es vielleicht noch was anderes, wie wenn es eine Eigentumswohnung ist, die nicht so teuer ist.
Würde ich nicht unbedingt so sehen, weil man ja auf die individuelle Situation der beiden Beteiligten eingehen muss. Was für den einen das Mehrmillionenhaus ist, ist für den anderen die Eigentumswohnung. Die wirtschaftliche Bedeutung für beide ist, glaube ich, der Anknüpfungspunkt an der Stelle. Und dann auch die Frage eben, haben wir verheiratetes Paar vor uns oder eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, also dass wir mal sehen müssen, welcher Regelungsbedarf ist da. Wem gehört die Immobilie? Hat man die zu gleichen Anteilen erworben oder gehört sie eben nur einem oder hat einer das Geld dafür mit eingebracht? Also so diese Dinge spielen alle mit rein, wo man dann drauf schauen sollte, welche Regelungen will man und welche braucht man dazu.
Ja. Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis auf die wirtschaftliche Bedeutung für beide. Was mich auch nochmal bringt zur Bemerkung zu sagen, dass wir in all diesen Punkten auch in den letzten Folgen im Wesentlichen immer gesprochen haben, eben über die rechtlichen Aspekte. Die steuerlichen Aspekte sind nicht zu vernachlässigen. Und Richtig. Da sollte man immer auch eine steuerliche Beratung hinzuziehen. Das haben wir jetzt hier an dieser Stelle nicht getan und tun wir explizit nicht. Vielleicht machen wir das in Zukunft auch nochmal dazu, eine Folge aufzunehmen. Aber jetzt für hier und heute einfach nochmal der Hinweis, dass das oft auch der teure Teil ist, in Anführungsstrichen, diesen Teil der steuerlichen Thematik nicht zu berücksichtigen. Aber das ist jetzt ein Exkurs. Wir hier haben jetzt gesprochen über eben den Familienwohnsitz oder den Ehewohnsitz oder Gemeinschaftswohnsitz in einer intakten Beziehung bzw. intakten Ehe. Und dann wollen wir nochmal sprechen, die Konflikte entstehen ja im Scheidungs- bzw. Trennungsfall.
Im Trennungsfall, genau.
Was ist denn da zu betrachten? Richtig. Worum geht's denn dann und was hat man idealerweise im Vorfeld alles schon mal geregelt?
Genau. Also man muss sich Gedanken machen, beide müssen gut im Blick haben, wie wird diese Immobilie eigentlich finanziert. Man macht sich Gedanken, wie werden die Darlehensraten getragen, aber oft wird ein Eigenkapital benötigt. Da helfen auch gerne mal Elternteile. Wenn jetzt Elternteile, also der Fall begegnet mir durchaus öfter, da sagt ein Ehepartner, die Eltern haben Geld dazugegeben und haben einfach mal was an die Bank überwiesen, das war dann das Eigenkapital, oder auf das Familienkonto, und davon hat man dann das Eigenkapital an die Bank geleistet. Jetzt kommt der Trennungsfall. Plötzlich sind die Fronten natürlich etwas anders. Die Eltern sind dann doch eher an dem auch finanziellen Wohl des eigenen Kindes interessiert und nicht so sehr an dem des Schwiegerkindes. Und die Frage der Rückforderungsmöglichkeit. Und das wird dann schwierig, wenn man die Situation sich nicht vorher genau angesehen hat. So wie man ein Darlehen richtig plant, sollte man auch die Einbringung von Kapital von einer Seite, von einer familiären Seite, sich vorher ansehen und durchaus regeln. Denn es stellt sich die Frage, wurde das Geld der Eltern an beide Ehegatten geschenkt? Oder wurde es als Darlehen gegeben? Oder war das eine Schenkung ans eigene Kind? Und sollte das das Vermögen des eigenen Kindes erhöhen, sodass wir vielleicht dann auch in der Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten ein höheres Vermögen bei dem eigenen Kind feststellen können und das Geld dann auch sozusagen wiedergeholt werden kann oder dem eigenen Kind zugutekommt?
Wenn man das als Eltern jetzt regeln möchte, also ich gebe meinem Kind Geld, um in der Beziehung eben eine Immobilie zu kaufen, wie regle ich das denn?
Man kann zum Beispiel einen Schenkungsvertrag machen und das ganz klar so regeln, dass das Geld dem eigenen Kind zum Erwerb eines Familienwohnheims geschenkt wird. Und man kann dann auch Rückforderungsvorbehalte mit reinnehmen. Also zum Beispiel sagen, sollte es im Scheidungsfall dazu kommen, dass dieses Geld dem Zugewinnausgleich unterfallen würde, dann haben die Eltern das Recht, diese Schenkung zu widerrufen. Und so kann man Geld aus der Verteilung, aus der Aufteilung herausnehmen und oder zumindest sicherstellen, dass es herausgenommen wird, falls die Eheleute nicht eigene Regelungen getroffen haben durch ehevertragliche Gestaltungen, dass dieses Geld dann nicht dem anderen Eltern, dem Schwiegerkind zugutekommt, sondern nur dem eigenen Kind. Das ist eine der Gestaltungsmöglichkeiten, die man da machen kann. Ja. Oder sich selbst auch absichern als Eltern, wenn man jetzt Geld verschenkt oder vielleicht auch im erheblichen Maße verschenkt, für den Fall der eigenen Not Geld zurückfordern zu können. Oder man gestaltet es als Darlehen. Auf jeden Fall muss klar sein, welcher Rechtsgrund liegt dahinter, hinter dieser einfach, wir wollen helfen und überweisen mal was. Das ist wichtig zu klären und die Regelung zwischen den Ehegatten sollte dann auch so klar sein, dass man weiß, wofür ist dieses Geld gegeben worden und wie wird das im Fall der Fälle der Trennung oder Scheidung dann ausgeglichen. Ein anderer ganz wichtiger Punkt, wir haben auch in Hamburg durchaus Menschen, die erhebliches Familienvermögen haben und auch Immobilienvermögen haben und bringen so ein Familien- und Immobilienvermögen mit in die Ehe. Was hat das für Auswirkungen? Das kann ja auch das Familienwohnheim sein, was entsprechend wertvoll ist, dann im Eigentum von einem Ehegatten steht. Was hat das jetzt für eine Auswirkung in der Ehe? Das wird mit in die Ehe gebracht und ist insofern Vermögen dieses einen Ehepartners. Das bleibt es auch. Das ist erstmal alles gut. Jetzt haben wir aber die Immobilienpreisentwicklung gesehen der letzten Jahrzehnte, die durchaus erhebliche Wertsteigerungen drin hatten. Und so eine Wertsteigerung, die ist dann zu teilen. Also wenn die Villa mal 1 Million wert war und jetzt ist sie 2 wert, dann ist die 2. Million die Wertsteigerung im Falle der Scheidung zu teilen zwischen beiden Ehepartnern. Das muss man wissen, das kann man auch anders regeln. Man kann auch so eine Immobilie dann aus dem Wertausgleich herausnehmen.
Das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, wie man damit umgeht. Ich denke, das ist den wenigsten bewusst, dass es da eben auch diesen Wertsteigerungsausgleich eben gibt bei so einer Immobilie, die man mitgebracht hat. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Aber wie ist es denn mit der Auswirkung aufs Unterhaltsrecht?
Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der zu vielen Schwierigkeiten führt. Man lebt als Familie in einem Familienwohnheim. Solange alles gut ist und man eine gemeinsame Haushaltskasse hat, ist das auch finanzierbar. Jetzt kommt die Trennung und plötzlich muss ein zweiter Wohnsitz finanziert werden, wenn man sich räumlich trennt. Und die andere Rate muss bedient werden. Das ist mal zum einen was man damit betrachten muss, oder Erhaltungskosten, je nachdem, was so eine Immobilie da aufwirft. Und jetzt fordert der in der Immobilie bleibende Ehepartner vom anderen Ehepartner Unterhalt. Nehmen wir mal an, das ist derjenige, der auch die Kinderbetreuung übernommen hat. Der bleibt jetzt im Wohnhaus, im Familienwohnheim, weil auch die Kinder da ihren Lebensmittelpunkt hatten und der Wohnbedarf entsprechend der Fläche ja auch gebraucht wird. Jetzt fordert der Unterhalt vom anderen. Jetzt wird er sich anrechnen lassen müssen, dass dieser Partner in diesem Haus, in der Ehewohnung wohnt und damit einen sogenannten Wohnvorteil hat. Also ein Vorteil, dass man hier keine Miete zahlen muss, etwas Neues anmieten muss, sondern in diesem Haus wohnt. Und das ist wie Geld. Das ist ein sogenannter geldwerter Vorteil, wie Einkommen, wenn einem Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Und das mindert den Unterhaltsbedarf.
Mhm. Das muss man sich natürlich bewusst machen.
Das genau. muss man sich bewusst machen und das kann auch finanziell ganz große Auswirkungen haben, wenn wir uns das Mietniveau ansehen und man schnell bei jenseits der 1.000 Euro monatlicher Miete ist, je nach Immobilie auch weit drüber und muss sich das schon erstmal anrechnen lassen, hat das aber nicht in liquider Form, sondern hat ein Haus, was einem vielleicht sogar zu groß ist für den eigenen Wohnbedarf, aber dann dadurch mitfinanziert werden muss. Und das sind erhebliche Auswirkungen. Und das führt dann auch zu der Überlegung, wer benutzt und nutzt diese Immobilie? Wenn gemeinsame Kinder da sind, kann man sich zum Beispiel die Gedanken darüber machen, ob das im Sinne der Kinder und des Kindeswohls geregelt werden soll, dass das Eigenheim, also das Familienwohnheim, vielleicht von dem kinderbetreuenden Elternteil genutzt werden soll im Sinne der Kinder und man diesen Wohnvorteil anders regelt. Ausgleicht, sodass es finanzierbar bleibt. Für beide. Dazu muss man sich natürlich die Finanzen von beiden ansehen, denn es darf ja auch die Liquidität des anderen und das Einkommen nicht überschreiten. Aber um dies zu ermöglichen und dann nicht ganz hart nach den gesetzlichen Unterhaltsregelungen hier die Regelung zu treffen zwischen beiden.
Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das ein häufiger Konfliktfall ist, dass da eben über Absolut. Diese Frage, wer jetzt im Haus bleiben darf und wie das finanziell alles zu regeln ist, und wie die Nutzung eben entschädigt werden kann, dass das eben ein großes Thema ist. Aber einfach nur, um die Punkte eben auch angesprochen zu haben, haben wir dann auch noch die Frage, wie ist es denn, wenn man gemeinschaftlich dieses Haus, die Immobilie halten möchte? Wie ist es, wenn man es verkaufen möchte oder vielleicht auch an Dritte oder einer will es kaufen? Ist da irgendwie was zu betrachten?
Genau, wenn man die Trennung oder Scheidung von Ehepartnern betrachtet, dann kommt es irgendwann mal zu der Frage, was machen wir mit der in irgendeiner Weise gemeinsam gehaltenen Immobilie, also gemeinsam angeschafften, im Miteigentum gehaltenen Immobilie. Wenn man die Immobilie gemeinsam halten möchte und einer sie weiterhin bewohnt, also zum Beispiel mit den gemeinsamen Kindern, dann sollte man Regelungen darüber treffen, wer jetzt welche Kosten zu tragen hat. Also sind die Darlehensraten von demjenigen zu decken, der drin wohnt? Oder leistet der andere einen Beitrag dazu, um das zu ermöglichen? Wie ist das überhaupt finanzierbar? Dann sollte man über Erhaltungsaufwendungen sprechen. Also die laufenden Nebenkosten sind sicher von dem zu zahlen, der drin wohnt. Was ist jetzt, wenn was kaputt geht im Haus? Wenn es was größere Anschaffungen sind, also sag mal das kaputte Dach oder die kaputte Heizung, dann ist auch der Miteigentümer, der die Immobilie jetzt nicht mehr bewohnt, ja in der Haftung und in der Verpflichtung, hier die Kosten mitzutragen. Und das kann durchaus zu Konflikten führen. Ich sag mal als Beispiel, das Dach ist kaputt und der drin wohnt, hätte es natürlich ganz gerne schick und richtig toll. Und der andere sagt, ich hätte es gerne möglichst günstig, weil ich muss es ja zahlen und wohne aber nicht mehr drin. Das kann durchaus zu Konflikten führen, wo man sehr individuell schauen muss, ob es Sinn macht und für die beiden Beteiligten tragbar ist, die Immobilie wirklich gemeinsam zu halten.
Ja, das sind ja auch die klassischen Konflikte in Eigentümergemeinschaften, genau. Die dann so zu
regeln. Und hier spielen die Emotionen noch mit rein.
Ja, natürlich, genau. Das macht es dann besonders schwierig, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Gibt es denn da auch steuerrechtliche Fragen? Gut, das ist jetzt nicht direkt Ihr Thema, Steuern, aber so die Schnittstelle Steuern und Recht.
Genau.
Vielleicht ist da noch irgendwas, was wir zu dem Thema eben betrachten sollten jetzt hier und heute.
Genau. Wenn man zu der Überlegung kommt, dass vielleicht doch einer der Eheleute die Immobilie übernehmen möchte, das ist ja doch eben, haben wir vorhin schon gesagt, eine emotionsbeladene Immobilie, das Familienwohnheim, da besteht häufig der Wunsch, dass man die im Eigentum behält und sie einer übernimmt. Wenn jetzt derjenige, der aus der Immobilie ausgezogen ist, die Immobilie übernehmen möchte letztendlich und man einigt sich darüber, dann muss man durchaus sehen, dass es eine Spekulationsfrist gibt von 10 Jahren. Also sollte es bei der Immobilie eine Wertsteigerung gegeben haben, dann kann das hier dazu führen, dass derjenige, der ausgezogen ist, hier eine Spekulationssteuer zu zahlen hat, wenn er diesen Miteigentumsanteil erwirbt. Man kann das planen, denn es gibt durchaus steuerliche Ausnahmen. Gerade bei Eheleuten ist es so, dass im Jahr der Trennung, also wenn beide noch vorher zu Wohnzwecken das Haus genutzt haben und im Jahr der Trennung die Übertragung auf den anderen Ehepartner passiert, keine Spekulationssteuer anfällt. Sowas muss man sich im Einzelnen ansehen, wie die Situation ist. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, denn das kann ja teuer werden.
Hm.
Gleichzeitig bietet das Steuerrecht auch Möglichkeiten, Eigentum auf den anderen Ehepartner zu übertragen. Vielleicht, wenn man den Wunsch hat, zwischen den Ehepartnern den Vermögensbestand etwas gerechter aufzuteilen, dann lässt sich das Familienwohnheim durchaus auf den anderen Ehepartner steuerfrei übertragen. Das ist so eine beliebte Promi-Geschichte, dass Eigentums, also Häuser, Anwesen gemeinsam bewohnt werden für eine gewisse Zeit und dann auf die, in den Promi-Beispielen waren es dann die Frau übertragen wird, um ihr Vermögen zu geben und dann zieht man ins nächste Wohnheim und hat da einen neuen Familienwohnsitz, den man im Zweifel wieder übertragen kann.
Das ist ein interessanter Aspekt, das stimmt. Ja, gut zu wissen, was ist denn, wenn eine Immobilie im Betriebsvermögen ist? Also wir hatten ja auch in der letzten Folge die Konstellation, dass bei einem Paar die eine Partei unternehmerisch tätig war, Arzt oder Ärztin eben ist. Was ist, wenn so eine Immobilie im Betriebsvermögen ist?
Genau, da muss man aufpassen, habe ich auch gerade im Moment eine aktuelle Beratung dazu, dass in dem Familienwohnheim die Praxis der Frau drin ist und diese Praxisräume jetzt mit der Übertragung der Immobilie dann auch umziehen sollen. Da muss man sehen, dass da eventuell stille Reserven aufgedeckt werden und dann die Praxisinhaberin, also in dem Falle die Frau, entsprechend auch dafür diese stilleren Reserven zu versteuern hat. Also wieder ein Steuerthema, wo man sehen muss, wie man das betrachtet und unbedingt auch steuerrechtlichen Rat ergänzend einholen sollte. Da weisen wir dann auch immer entsprechend darauf hin.
Ja, das ist vielleicht auch ein Anlass, noch mal darauf hinzuweisen, was in solchen Konstellationen unter Umständen auch Sinn machen kann, ist, dass die verschiedenen Fachleute plus das beteiligte Paar sich einfach mal an einen Tisch zusammensetzen. Der kann auch digital sein durch einen Zoom oder, keine Ahnung, andere digitale Möglichkeiten, dass also Rechtsanwältin, Rechtsanwalt, Steuerberaterin, Steuerberater, vielleicht auch Finanzexpertin, Experte und das Ehepaar zusammen in einer Konferenz zusammenkommen, um bestimmte Themen eben miteinander auszudiskutieren, dass man nicht immer von A nach B rennt, sondern eben mit einer Expertise, einer Diskussion da eine Lösung erarbeitet.
Das ist auf jeden Fall ganz sinnvoll. Dann hat man auch die Sicherstellung, dass man die verschiedene Verzahnung der Gebiete hat und nicht nachher möglicherweise sich widersprechende Handlungen oder Verträge vorgenommen hat.
Ja. Sehr wichtig, genau. Ja, jetzt haben wir noch das Thema der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Wenn man einfach so zusammenlebt und gemeinsam eben eine Wohnung, ein Haus besitzt, das hatten wir ja auch in einer Folge schon thematisiert. Was ist denn da eben zum Thema Immobilie zu berücksichtigen im Fall der Trennung?
Genau, da würde ich jetzt kurz drauf eingehen, weil wir das mit der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft auch schon mal betrachtet haben. Hier wieder der Hinweis, dass wir nicht die gesetzlichen Regelungen aus dem Familienrecht haben, die einen Vermögensausgleich sicherstellen, sondern wir bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft noch genauer darauf hinschauen müssen, wie sind die Eigentumsverhältnisse und welche Aufwendungen werden erbracht. Beispiel auch aus der Praxis, dass also ein Lebenspartner erhebliche Eigenleistungen, Renovierungsleistungen erbracht hat, um über Jahre hinweg dieses Haus, was der anderen, der Partnerin gehörte, zu Eigentum vollständig gehörte, zu renovieren und überhaupt erst ein schönes Familienwohnheim draus zu machen. Jetzt trennen sich beide und die Sanierungsarbeit geleistet hat, sagt jetzt so, wie wird denn jetzt diese Arbeit irgendwo ausgeglichen? Und die wird faktisch nicht ausgeglichen. Das ist ganz schwierig, da fehlen die vertraglichen Grundlagen dafür. Da müsste man überlegen, ob das irgendeine Gesellschaft war, ob das aus dem beruflichen Umfeld des Lebenspartners kommt. Es wird ganz schwierig dann an der Stelle. Ja. Und insofern da noch mehr Augenmerk drauf zu lenken, welche Leistungen werden da eingebracht, wie wird dieses Vermögen aufgebaut und wie will man es im Zweifel wieder auseinandersetzen? Da sollte man unbedingt Regelungen dann zu treffen, wenn solche Vermögensgegenstände zusammengelegt werden. Ja.
Also im Grunde das Beste ist eigentlich, man macht den Vertrag im Vorfeld, bevor man diese ganzen Themen organisiert und zusammenbringt, was natürlich nicht immer möglich oder nicht immer der Fall ist. Aber ich denke, mit unserer Folge wollen wir dazu auch ermutigen und sagen, jede und jeder kann sich einen Partnerschafts- oder Ehevertrag wünschen. Und es macht eben immer Sinn, individuell die eigenen Vorstellungen zu dokumentieren und zu verschriftlichen letztendlich.
Genau, das ist wichtig in jeder Situation Und im Guten kann man über sowas besser regeln und die Vorstellungen, die man beide, die beide mal hatten oder jetzt noch entwickeln, niederschreiben. Und das ist besser, als im Konfliktfall darüber zu reden. Auf jeden Fall. Ja. Und bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft muss man auch darauf hinweisen, dass es da dieses Schenkungssteuerprivileg nicht gibt, also die Möglichkeit, auf den anderen steuerfrei Vermögen zu übertragen. Könnte ja vielleicht gerade für die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft interessant sein. Gibt es hier nicht und auch bei Schenkungen nur einen ganz, ganz geringen Freibetrag. Also da haben wir das Steuerthema auch noch viel mehr.
Genau, 20.000 Euro ist da ja gar nichts.
Richtig.
Und das ist der Freibetrag alle 10 Jahre. Das heißt, man kommt da sehr schnell in eine relativ hohe Steuerpflicht, sage ich jetzt mal so.
Genau.
Ja, da haben wir das Thema eigentlich relativ gut, sage ich mal, umrissen und angerissen. Vielleicht so als Fazit, haben Sie da noch Empfehlungen, Überlegungen, die wir jetzt noch zusammenfassen wollen?
Ich würde eigentlich gerne an Ihre Idee anknüpfen, dass wir ermutigen wollen dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das durchaus nicht als Vertrauensbruch zu betrachten, sondern im Gegenteil als vorsorgende und vertrauensbildende Maßnahme, die beide machen und die etwas Sachliches sein sollten, genau wie die Vermögensplanung im Übrigen, weil das Familienwohnheim an sich emotional genug ist und man das aber voneinander trennen soll. Das soll auch nie dazu führen, dass man nachher diese Immobilie aus rein emotionalen Gründen hält und sich selbst oder die Familie damit in einen finanziellen Ruin treibt. Und das kann man alles vermeiden, wenn man vorher gemeinsam draufschaut bei der Finanzierung und das mit Fachleuten aus Familien- oder Steuerrecht verbindet, je nach Bedarf und einfach die Regelungen trifft, die für den individuellen Bedarf richtig und wichtig sind.
Das genau passt auch dazu, dass ich in meinen Beratungen auch immer sage, über Geld sollte Frau und Mann immer sprechen.
Richtig.
Und idealerweise auch die Überlegungen und die Entscheidungen verschriftlichen, also sprich einfach aufschreiben, ob das handschriftlich ist, ob es eine Excel-Tabelle ist. Es ist ein Prozess, die Dinge verändern sich über Zeit. Man spricht ja immer wieder oder sollte immer wieder auch in Abständen sprechen. Ist es noch aktuell? Wo hat es Änderungen gegeben? Wie wollen wir es jetzt in Zukunft handhaben? Und idealerweise eben alles aufzuschreiben, also in Stichpunkten natürlich nur, um dann eben auch wieder eine Ausgangsbasis für die Zukunft zu haben. Und im Konfliktfall kann man eben auch zurückgucken, kann sagen, warum haben wir das denn mal entschieden? Warum wollen wir es jetzt anders? Und das, denke ich, hilft auch im Konfliktfall dann eben weiter. Jetzt mal jenseits auch von der Frage, habe ich einen formalen Vertrag, ja oder nein? Den wir natürlich empfehlen, diesen Vertrag.
Genau, und über entsprechende Vorschriften oder Formbedürftigkeit können wir dann immer reden und Empfehlungen dazu aussprechen.
Klar.
Genau.
Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank für heute, Frau Feigl. Und
danke.
Ja, Fragen wie immer gerne.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr findet ihr auch auf unserem Blog auf wertundwohlsein.de. Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt. Thank you.